So. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hierher kommen kann. Hier habe ich bisher noch nicht gepredigt. Ich will mich noch mal kurz vorstellen. Ich bin Heiko Evermann, 44 Jahre alt, komme aus der Adventgemeinde Grindel. Christ bin ich seit ungefähr 25 Jahren, vor 15 Jahren zur Adventgemeinde übergetreten und seit einigen Jahren darf ich ab und an predigen. Zuerst habe ich mal bei uns am Grindel gepredigt, dann bin ich öfter mal in Bergedorf gewesen, Harburg, internationale Gemeinde Altona und heute mal hier. Ja, genau. Ja, unsere Wohnung in Hamburg, die wurde irgendwann zu klein. Zwei Erwachsene, 1, 2, 3, 4 Kinder, 2,5 Zimmer, 83 Quadratmeter. Und vor 2 Jahren im April hat meine Frau gesagt, das geht so nicht mehr. Und dann haben wir beschlossen, das zu ändern. Ich habe dann viele Nächte im Internet verbracht und geguckt, wo gibt es Wohnungsangebote, wo könnte man hin. Wir hatten bis dahin eine Eigentumswohnung in Eimsbüttel. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, in Hamburg wird das schwierig, wenn man für 4 Kinder Wohnraum haben will und wenn die Zimmer dann auch so sein sollen, dass man nicht jede Woche eine Gerechtigkeitsdiskussion führen muss. Warum hat der ein größeres oder schöneres Zimmer als ich? In Hamburg war einfach nichts. Das, was von der Größe her in Frage kam, da hätte man sehr viel umbauen müssen. Wir haben die Suche dann auf das nordwestliche Umland von Hamburg ausgedehnt, weil ich in Tornesch arbeite. Osten von Hamburg wäre dann weit, wenn man da immer durch Hamburg durch müsste. Und wir sind dann in Ellerau bei Quickborn auf ein Neubaugebiet gestoßen. Neubauen kann man das Haus gleich so machen, dass es mit den Kinderzimmern passt. Aber bauen wollten wir das wirklich? Schwiegermama hat gesagt, lass da bloß die Finger davon. Was hört man alles für Geschichten mit Bauen, wenn es nicht geklappt hat? Naja, wir haben uns das dann mal beschlichen, was man da machen kann. Wir haben uns die zukünftige Nachbarschaft angeschaut. Fühlen wir uns da wohl? Haben gefragt, mit wem kann man bauen? Mit wem habt ihr gebaut? Welchem Bauunternehmer kann man vertrauen? Und wir haben dann erfahren, die halbe Straße bei uns ist von ein und demselben Bauunternehmer gemacht worden. Und alle, die mit ihm gebaut hatten, waren zufrieden. Mit dem haben wir dann auch Kontakt aufgenommen. Und es stellte sich heraus, der Mann ist Christ, ein guter Bekannter meines besten Freundes. Und ja, dann sind wir im Sommer 2011 abgetaucht, haben ein Haus geplant, sind schon mal nach Ellerau in ein Hochhaus gezogen mit Blick auf den Bauplatz und haben uns um den Bau gekümmert. Und an dem Tag, als wir den Kaufvertrag unterzeichnet haben und zurück nach Hause gekommen sind, da war über dem Baugrundstück, wenn man oben bei unserem Wohnungseingang stand, war über dem Baugrundstück ein Regenbogen. Und wenn man schräg rum zum Fahrstuhl ging, dann war der Regenbogen woanders. Also nur von unserer Wohnungstür aus stand er genau über unserem Grundstück. Das fand ich ganz toll. Es hat eine ganze Menge Nerven gekostet, aber es hat alles gut funktioniert und letztes Jahr sind wir dann eingezogen. Ja, in all der Zeit hatte ich auch das Predigen dann zurückgestellt. Das war zeitlich nicht mehr drin. Und jetzt seit diesem Jahr bin ich wieder in der einen oder anderen Gemeinde zu Gast. Predigen, das ist ja immer so die Frage, worüber predigt man? Welchen Text nimmt man, welches Thema nimmt man? Und ich habe mir schon von Anfang an den Grundsatz gemacht, ich möchte über Texte predigen, über die ich sonst keine Predigten gehört habe. Es gibt so ein paar Lieblingsthemen, über die man schon 20, 30 Predigten gehört hat und ich glaube nicht, dass ich da noch eine 31. oben draufsetzen kann. Ja, welchen Text? Und es gibt einen Text, das ist eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen und die steht im Buch Prediger. Geht das so mit dem Mikro für alle? Nochmal so zur Rückfrage. Ich kann das immer von hier nicht so gut hören. Ja, das Buch Prediger. Das Buch Prediger ist ungewöhnlich und bevor ich zu meiner Lieblingsstelle komme, möchte ich den Zusammenhang beleuchten. Was ist das Buch Prediger? Ich finde das Buch hochinteressant, es beschäftigt mich schon seit langem und es ist ein Buch ohne schnelle Lösung. Man könnte fast sagen ein Rätsel, ein Buch, was zum Nachdenken anregt. Und ich finde das interessanter als ein Bibelvers, wo man irgendwie liest und sagt, ja, habe ich verstanden, ich kann das abhaken. Ich möchte einige Texte aus dem Buch Prediger mit euch zusammen lesen und darunter auch am Ende meinen Lieblingstext. Ja, und wenn ihr Lust habt, schaut doch mal mit rein. Fangen wir an, Prediger Kapitel 1, Vers 1. Wer hat das Buch eigentlich geschrieben? Das ist ja immer eine wichtige Frage. Wer ist das? Was ist das für ein Mensch? Hat der Ahnung von dem, was er sagt? Was beschäftigt ihn? Und da heißt es im ersten Vers, dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Und Vers 12 verrät uns noch mehr. Da heißt es, ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem. Nun waren ja alle Könige irgendwie Sohn Davids, Jesus am Ende ja auch. Jetzt ist die Frage, welcher von diesen Königen war denn das? Weil der ist ja namentlich in dem Buch nicht benannt. Gibt es Vorschläge? Wer war es? Wer hat das Buch geschrieben? Salomo, richtig. Warum? Das ist vielleicht in einigen Bibeln die Überschrift, aber die Überschrift ist nicht Teil vom Text. Man kann das aber ganz einfach sehen. Nach König David kam König Salomo. König Salomo war König über das ganze Reich. Und dann kam es zur Spaltung. Der Norden des Landes hat sich unter dem Namen Israel selbstständig gemacht. Und nur der Süden unter dem Namen Juda blieb bei Salomos Kindern. Und wenn jemand König über Israel war und das in Jerusalem war, dann war das König Salomo. Gut, Salomo, was war das für ein König? Was war das für ein Mensch? Das war ein ganz außergewöhnlicher Mensch und seine Weisheit, die ist sprichwörtlich geworden. Man redet noch heute von einem salomonischen Urteil. Und ich habe da mal geguckt in der Bibel, was sagt die Bibel über König Salomo und bin da fündig geworden in 1. Könige Kapitel 5, ab Vers 9, da lese ich mal ein paar Verse vor, bis Vers 14. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens, wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan der Israchiter und Heman und Kalkol und Dada, die Söhne Mahols, Klammer auf, Namen, die heute keiner mehr kennt, Klammer zu. Und sein Name war berühmt unter allen Nationen ringsum. Er verfasste 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Und er redete über die Bäume, angefangen von der Zeder, die auf dem Libanon steht, bis zum Isop, der an der Mauer herauswächst. Und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Damals war das noch anders. Da kam man aus allen Ländern nach Israel, um die Weisheit zu hören. Und er war weiser als alle Söhne des Ostens. Und heute gehen die Leute immer nach Osten, um von da Weisheit zu hören. Und ich finde das auch erstaunlich, 1005 Lieder, das ist doppelt so dick wie unser Liederbuch und das hat er alles ganz alleine geschrieben. Und im Buch Prediger bekommen wir jetzt so ganz persönliche Aussagen von Salomo, wie sieht er sich selbst, wie sieht er das Leben. Und wenn wir jetzt zu Prediger 1 zurückkommen, zum zweiten Vers aus dem Buch, was sagt Salomo, was hat Salomo zu sagen? Er sagt, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. Luther-Übersetzung oder Elberfelder. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Eitel, das ist ein ganz altes Wort. Zu Luthers Zeiten bedeutete es nicht wie heute hochmütig. Es bedeutete nichtig leer, da hat die Elberfelder Übersetzung schon recht. Ich habe das mal im Hebräisch-Lexikon nachgeguckt. Das Wort, was da steht, heißt Hevel, und das heißt Hauchdampf. Kann man sich so vorstellen, wenn man im Winter ausatmet, dann sieht man da den Dampf, dieses Dampfwölkchen, und das löst sich dann auf. Eitel, nichtig leer. Und die heutige Bedeutung von hochmütig, die hat das Wort erst später bekommen, als nämlich fromme Leute über eingebildete Leute gesagt haben, die sind leer, die sind nichtig, die sind eitel. Ja, und jetzt drängt sich ja eine Frage auf: Was um alles in der Welt hat eigentlich ein Buch eines depressiven Königs in der Bibel verloren? Hätte man die Seiten nicht für was Aufbauenderes nutzen können? Warum wollte Gott das drin haben? Und ich bin bei jeder Seite der Bibel davon überzeugt, dass Gott genau diese Texte drin haben wollte. Deswegen ist es wichtig. Und Salomo stellt Fragen, die viele Menschen bewegen. Ich lese mal ab Vers 4 bis Vers 8. Eine Generation kommt und eine Generation geht, aber die Erde besteht in Ewigkeit. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie strebt ihrem Ort zu, wo sie wieder aufgeht. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Immer wieder sich wendend geht er dahin und zu seinem Ausgangspunkt kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Alle Worte mühen sich ab, nichts vermag ein Mensch zu sagen, das Auge wird nicht satt zu sehen und das Ohr nicht voll zu hören. Kennt ihr das? Schaltet mal den Fernseher ein. Wird das Auge jemals satt? Man wird irgendwann müde, aber man könnte immer weiter gucken, da ist immer was los. Das Auge wird nie satt. Und wie ich bei 4 Kindern festgestellt habe, Fernsehen können ist angeboren. Das braucht man gar nicht zu lernen. Das konnte jedes unserer Kinder ganz von Anfang an. Das Auge wird nicht satt. Vers 9. Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem einer sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen für die Zeitalter, die vor uns gewesen sind. Wenn ich nochmal auf den Fernseher zurückkomme, der eine oder andere kennt sicherlich noch die Zeit, wo es nur 3 Fernsehprogramme gab und die fing auch erst nachmittags um 3 an. Heute gibt es 200 und was gibt es? Nichts Neues unter der Sonne, eine Wiederholung nach der anderen. Vers 14, ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan wurden und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis von Salomo. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und er hat das ja echt ausprobiert. Kapitel 2, Vers 4 bis 7 und Vers 11, was er alles gemacht hat. Ich unternahm große Werke, schreibt er da. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte Hausgeborene. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das war alles Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Und im Buch Prediger erzählt Salomo, was er alles gemacht hat. Ja, am Ende heißt es, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das ist mir letztens aufgefallen, denn seit wir gebaut haben in Ellerau, habe ich einen anderen Blick für Häuser als vorher. Plötzlich wird Architektur interessant. Da bin ich dann durch die Straßen gefahren, in Uetersen in der Nähe von der Firma, wo ich arbeite, und dann bin ich da durch die Straße gefahren und dachte mir, ah, typische 1950er Häuser, die ganze Straße. Und da ging es mir auf. Damals fanden die Leute das modern. Das baut sich ja keiner ein neues Haus, von dem man nicht sagt, so soll das sein, so ist das richtig. Und was ist mit unserem neuen Haus? Ich finde, es sieht ungewöhnlich aus, ich finde es toll, ich finde es schön. Aber ich kann mir sicher sein, in 50 Jahren läuft jemand durch die Straße und sagt, guck mal, alles typisch 2010er, die ganze Straße. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und was bleibt von dem Haus, was wir gerade gebaut haben? Innerhalb der nächsten 200 Jahre wird jemand kommen und es abreißen. In Tornisch, gleich neben meiner Firma, ist jetzt ein altes Bauernhaus abgerissen worden. Das älteste Haus von Tornisch, 200 Jahre alt. Und die meisten Häuser, die wir heute kennen, die werden keine 200 Jahre alt. Da werden Häuser abgerissen, die sind 70 Jahre alt. Da wird innerhalb von 70 Jahren aus einem Haus eine Altlast. Ich weiß, warum ich neu gebaut habe, denn wenn man so ein altes Haus auf heutigen Stand wärmedämmen will, dann kann man es fast neu bauen. Was bleibt, wenn selbst das Haus, was man baut, abgerissen wird? Salomo besteht darauf, du kannst dir Mühe geben, so viel du willst, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und am Ende ist es alles leer. Und viele Menschen spüren das. Und ich finde es wichtig, dass jemand in der Bibel das mal ausspricht, das beim Namen nennt. Denn wir Menschen müssen damit umgehen. Eine Cousine meiner Frau, die konnte damit nicht umgehen. Die hat das vor ein paar Jahren nicht mehr ausgehalten und sie hat ihrem Leben ein Ende gesetzt. Für sie war alles leer, für sie war alles nutzlos. Und für uns als Familie kam das unerwartet und es hat uns als ganze Familie viele Monate beschäftigt. Und ihre beiden Schwestern und die Mutter, die sind da auch immer noch nicht drüber hin. Ich finde es ausgesprochen wertvoll, dass Salomo, der große König, der weise König, dieselben Gefühle kannte. Er kannte diesen Kummer und er konnte damit umgehen. Das Leben war für ihn nicht einfach, auch als König nicht. Obwohl er alles machen konnte im Land, was er wollte, war das nicht einfach. Und wenn man das Buch Prediger liest, dann merkt man, das hat Salomo zu schaffen gemacht. Sein Buch ist so ein Auf und Ab. Da gibt es sehr niedergedrückte Passagen und es gibt auch Passagen mit Lichtblicken. Und ich finde besonders die Lichtblicke wichtig, denn niemand braucht Nachhilfe in schlechter Stimmung, auch das kann jeder ganz von alleine. Also was kann man von Salomo lernen? Was hilft? Und ich habe 4 Sachen gefunden in dem Buch Prediger, die mir besonders wichtig sind. 4 Lektionen, die helfen, mit dem Leben umzugehen. Die Lektion 1, alles hat seine Zeit. Das ist ein Text aus dem Buch Prediger, der relativ bekannt ist, Kapitel 3. Ich lese mal die ersten Verse. Ein jegliches Ding hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit. Zunähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit und Friede hat seine Zeit. Kurz, alles hat seine Zeit. Ja, Predigen hat seine Zeit und Hausbauen hat seine Zeit. Das geht auch beides nicht so gut zusammen. Sammeln hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Beim Umzug stolpert man ja über ganz viele Bücher, die man ganz lange gesammelt hat. Da kann man dann auch überlegen, ist es vielleicht mal Zeit, das eine oder andere Buch mal auszusortieren? Ja, ist in deinem Leben gerade Ebbe oder Flut? Alles hat seine Zeit und man kann sich das Leben sehr viel einfacher machen, wenn man fragt, welche Zeit ist jetzt? Und man kann sich das Leben sehr viel schwerer machen, wenn man sich immer wieder wünscht und immer wieder vorstellt, man wäre gerade ganz woanders. Andere Zeiten kommen ganz von selbst. Und wenn bei dir jetzt Trauer ist, dann möchte ich dir sagen, nur Mut, es kommen auch andere Zeiten. Alles hat seine Zeit. Und Zeit ist überhaupt ein gutes Stichwort. Lektion 2, Zeit und Ewigkeit. Und das ist einer von den Texten, die dann vielleicht nicht so bekannt sind im Buch Prediger. Kapitel 3, ab Vers 10. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit abmühen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Und dieser Satz mit der Ewigkeit, der ist mir ganz besonders wichtig. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Deine Katze und dein Hund, die können das nicht spüren, aber wir Menschen, wir können über die Ewigkeit nachdenken und jeder Mensch tut das. Und das fühlt sich auch merkwürdig an, über Ewigkeit nachzudenken. Denn die ganze Welt erinnert immer wieder daran, dass sie vergänglich ist. Unser Herz beschäftigt sich damit. Unser Herz fragt, muss das so sein? Können Dinge nicht mal so bleiben, wie sie sind? Das ist ganz normal. Die Sehnsucht nach Ewigkeit ist normal. Gott hat uns Menschen so gemacht. Er hat, Vers 11, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und das heißt für mich, diese Welt ist keine Antwort, sondern diese Welt ist eine Frage nach der Ewigkeit. Und diese Frage tut manchmal weh. Und ich denke, ich befürchte, das muss sie auch. Denn man würde diese Frage sonst nicht hören. Aber wie geht man damit um? Wie geht Salomo damit um? Ich lese mal die nächsten zwei Verse. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben, denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Sagt Salomo. Also nochmal, hat ja gerade vorher gesagt, Gott hat die Welt ursprünglich gut gemacht und Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Ja, wir werden diese Welt nie ganz verstehen. Diese Welt ist eine beständige Frage und die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen sollen, sagt Salomo, die ist, sei fröhlich, iss und trink und hab guten Mut. Das ist eine Gabe Gottes. Diese Welt ist eine Frage nach Gott und wenn du das verstanden hast, dann kann es dir gut gehen, sagt Salomo. Und ich füge hinzu, ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, ich weiß, dass ich das nicht immer so gut kann, wie ich das möchte, aber ich möchte das immer weiter lernen, das so zu sehen. Die dritte Lektion, allein oder gemeinsam, Kapitel 4 ab Vers 7. Und ich wandte mich und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da ist einer allein und kein zweiter bei ihm, auch hat er weder Sohn noch Bruder und für all seine Mühen gibt es kein Ende, auch werden seine Augen am Reichtum nicht satt. Für wen mühe ich mich also und lasse meine Seele Gutes entbehren? Auch das ist Nichtigkeit und ein übles Geschäft. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass da ein Zweiter ist, ihn aufzurichten. Und wenn zwei beieinander liegen, dann wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen werden. Im ersten Buch Mose heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und doch sind viele Menschen allein. Einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten, ist Klassentreffen von meiner alten Schule, von dem alten Mathe- und Physikkurs. Und da kommen so 10 bis 15 Leute. Diese Treffen machen wir jetzt schon seit 25 Jahren. Manche haben in dieser Zeit geheiratet, andere sind immer noch Single nach 25 Jahren. Manche haben Kinder, andere nicht. Und die, die keine Kinder haben, die erzählen zumindest, dass sie auch keine wollen. Ich finde das erschreckend. Salomo sagt, da ist einer allein und kein zweiter bei ihm. Ich bin so froh, dass ich mit 29 Jahren eine Frau gefunden habe, dass wir geheiratet haben, dass wir 4 Kinder haben. 4 Kinder, alles ein großes Wunder für mich. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ein guter Bekannter von meiner Frau und von mir, der eiert seit langem mit seinen Beziehungen herum. Er hatte die eine oder andere Freundin, aber nach wenigen Wochen war immer schon alles vorbei. Und er hat den Maßstab an die Liebe seines Lebens dabei so hochgeschraubt, dass niemand das erfüllen kann. Jede gescheiterte Beziehung macht es schwieriger. Ich befürchte, er wird es nie schaffen. Und Salomo sagt, das ist ein echtes Unglück. Da ist einer allein und kein zweiter bei ihm. Er sagt, das ist Nichtigkeit und ein übles Geschäft. Mein Rat an junge Leute ist, gebt Beziehungen nicht so schnell auf. Sucht euch einen netten Christen, eine nette Christin, Und in unserer merkwürdigen Zeit möchte ich ausdrücklich hinzufügen, Mann und Frau, und werdet glücklich zusammen. Zwei sind besser dran als einer, sagt Salomo. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Haltet an so einer Beziehung fest. Ja, Ehe, genau. Das ist auch in der Lektion 4. Gott hat Wohlgefallen an dir in dem Text drin. Und das ist der Lieblingsvers, den ich vorhin angekündigt habe. Das steht in Prediger Kapitel 9, Vers 7 bis 10. Kapitel 9, Abvers 7. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. In die adventistische Diskussion, was Wein ist, will ich an dieser Stelle nicht einsteigen. Geh hin, iss dein Brot mit Freude, trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Und das ist wichtig, zu wissen, dass Gott Freude, Wohlgefallen an dir hat und an dem, was du tust, auch wenn da nichts Neues dran ist. Gott freut sich trotzdem daran. Bei 4 Kindern ist es irgendwann so, dass auch das dritte Kind die ersten Bilder malt. Und die sind toll. Die sind toll, weil es die Bilder von Kirsten sind. Ja, die anderen beiden Kinder haben, als sie so alt waren, ähnlich gemalt. Und die Kinder von anderen Leuten, die malen auch Bilder. Aber ich mag die Bilder von Kirsten, weil ich das toll finde, dass Kirsten Bilder malt. Auch wenn da vielleicht nichts Neues dran ist. Aber ich finde es einfach wichtig, weil es Kirstens Bilder sind. Und wir haben von jedem Kind eine große Sammelkiste gemacht. Da gibt es bei IKEA so Pappkisten mit einem Deckel drauf. Und für jedes Kind gibt es eine. Und die schönen Bilder, die kommen da rein, die bewahren wir auf, die Bilder und die Bastelsachen. Und wenn so eine Kiste voll ist, dann kommt eine neue hin und die alte kommt ins Regal. Und ich stelle mir das ungefähr so vor, dass Gott auch solche Sammelkisten hat, mit Fotos von mir und von dir. Und wenn dann mal ein Engel draufschaut und sagt, was ist denn da eigentlich so Besonderes an diesem Bild, dann sagt Gott diesem Engel, weißt du was, darum geht das gar nicht. Das sind Fotos von meinen Kindern, das sind Sachen, die meine Kinder gemacht haben. Ja, und das Gespräch, wo du gestern mit deinem Nachbarn über den Glauben diskutiert hast und wo der zum x-ten Mal gesagt hat, ja, Papst und katholische Kirche und hast du nicht gesehen und du hast zum x-ten Mal erklärt, es ist nicht deine Kirche, du bist da nicht verantwortlich, darum geht es gar nicht. Dein Nachbar hat es vielleicht wieder nicht verstanden und du denkst dir vielleicht, war nicht so gut, aber vielleicht hat Gott ein Foto davon gemacht und hat es an die Wand gehängt bei sich und hat gesagt, ja, er hat es ihm erklärt, schon wieder. Das Foto hängt an der Pinnwand, egal ob dein Nachbar das verstanden hat. Und Gott hat Wohlgefallen daran gehabt. Denn was Gottes Kinder gemacht haben, das haben eben Gottes Kinder gemacht. Das ist toll, das ist gut. Vers 8. Deine Kleider, die seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft, denn es gibt weder Tun noch Berechnung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Scheol, im Totenreich, in das du gehst. Anpacken, fröhlich anpacken, was vor dir liegt, das tue mit all deiner Kraft. Und das sagt ein König, der immer wieder feststellt, dass am Ende nichts bleibt. Nach diesem Leben kommt eine Pause bis zur Auferstehung und in dieser Zeit gibt es keine Berechnung, keine Kenntnis, keine Weisheit, kein Wachstum, keine Tat. Vor der Ewigkeit haben wir nur dieses Leben und wir sollen es nutzen. Salomo rät uns, machen, fleißig sein. Kapitel 11, Vers 6. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Mach was. Du weißt vorher nicht, ob es Erfolg hat, aber mach was. Und es ist nicht richtig, wenn du dir vorher immer schon überlegst, warum das vielleicht alles nicht geht. Und wenn du jede gute Idee erstmal im Feuer des Zweifels verbrennst, nein, mach was, sei fleißig, auch wenn nichts bleibt. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. die letzten beiden Verse, Kapitel 12, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Das Endergebnis, fürchte Gott und halte seine Gebote. Worum geht es hier? Es geht darum, wie wir leben. Und ich möchte das mit einem Film illustrieren, den ich sehr gerne mag und von dem ich schon gemerkt habe, dass es nicht so viele Leute in unseren Gemeinden gibt, die den kennen. Ich frage mal, wer kennt Star Trek? Nicht Star Wars, sondern Star Trek. Raumschiff Enterprise, wer kennt das? Wer kennt den Kinofilm Treffen der Generationen? Treffen der Generationen, keiner. Also es geht in diesem Film darum, dass es da einen durchgedrehten Wissenschaftler gibt mit Namen Soren, der will um alles in der Welt in ein merkwürdiges Energieband gelangen, in dem er vorher mal eine kurze Zeit gewesen war, weil sich darin eine Art Ewigkeit befindet. Und dafür geht er buchstäblich über Leichen, er zerstört ganze Planeten, um zu diesem Energieband zu kommen. Und Picard, der Captain der Enterprise, will ihn aufhalten. Beide erklären in diesem Film, was Zeit ist. Soren sagt, die Zeit ist wie ein Raubtier. Sie verfolgt dich, du kannst versuchen, ihr davonzulaufen, mit Ärzten, mit neuen Technologien, aber am Ende wird die Zeit dich zur Strecke bringen und zuschlagen. Aber Soren scheitert in diesem Film. Am Ende des Films, als Soren besiegt ist, erklärt Kapitän Picard seinem ersten Offizier, wie er Zeit sieht. Picard sagt, jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen. Was wir hinterlassen, ist nicht so wichtig wie die Art, wie wir gelebt haben, denn letztlich sind wir alle nur sterblich. Ich lese das nochmal, weil ich das so beeindruckend finde. Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen. Was wir hinterlassen, ist nicht so wichtig wie die Art, wie wir gelebt haben. Denn letztlich sind wir alle nur sterblich. Ich finde das sehr wertvoll, diese Beschreibung. Was wir hinterlassen, ist nicht so wichtig wie die Frage, wie wir gelebt haben. Und das ist nämlich genau die Schlussfolgerung von Salomo. Das Endergebnis des Ganzen ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Wichtig ist, wie wir leben. Wichtig ist nicht, was bleibt. Die Häuser, die Salomo gebaut hat, die sind alle nicht geblieben bis heute. Aber wichtig ist, wie wir leben. Letztlich sind wir alle nur sterblich und der erste Offizier Riker antwortet darauf, sprechen Sie nur für sich selbst, Sir, ich habe vor, ewig zu leben. Und auch dem möchte ich mich anschließen, auch ich habe vor, ewig zu leben und Jesus macht das möglich. Und bis dahin, bis diese Ewigkeit anfängt, lebe ich in einer vergänglichen Welt und ich möchte hier so leben, dass Gott sich daran freut. Amen.